Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ihr mir euer Vertrauen schenkt. Ich habe für diesen Anlass nochmal nachgeschaut. Es war am Jahreswechsel, waren 47 Jahre her, dass ich das erste Mal hier war. Das muss ich doch immer mal wieder in meiner Chronologie raussuchen. 47 Jahre, kann man sich vorstellen, das war wirklich noch eine andere Zeit, eine ganz andere Lebensphase. Aber ich finde es in meiner jetzigen Lebensphase genial, wie so mancher Kreis sich schließt. Und ich bin kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand und habe gedacht, ich komme mal wieder Ostern her, weil das war ich als junge Erwachsene sehr oft. Sehr oft habe ich die Ostertage hier verbracht. Dann war ich selber im Pfarramt tätig in Dorfgemeinden in der Prignitz. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo die Prignitz ist, das nordwestlichste Zipfel von Brandenburg, kurz bevor Mecklenburg beginnt. Und ursprünglich komme ich aus Mecklenburg. Aber ja, Lübeck wäre eigentlich zum Kaffee erreichbar gewesen, aber es war eben damals unerreichbar. Ja, ich war dann selber im Fahrdienst, erst in der Prignitz, dann im Gefängnis in Berlin. Und seit 2011 bin ich angestellt von einem Verein mit dem schönen Namen MWAG. MWAG, da können Sie jetzt mal überlegen, wofür MWAG steht. E-M-W-A-G, ja, Waschpulver wäre so eine Möglichkeit. Das, was meistens auch kommt, ist MWAG. Ich habe vor kurzem mal was fotografiert, da macht ein Energiekonzern Werbung für EWAG. Dachte ich, die haben nur einen Buchstaben vergessen. MWAG, ich sage immer, Eichhörnchen mögen Wasser, außer Gerold Steiner. Oder ein Maulwurf will aufs Gymnasium. Aber eigentlich heißt MWAG, es muss was anderes geben. So heißt der Verein, der mich angestellt hat, heraus entstanden aus einem Buch, was ich geschrieben habe mit dem Titel Es muss was anderes geben für christliche Singles, weil die leben ja auch anders. Hier im Schniewendhaus hat man das immer vor Augen, dass man auch ganz anders leben kann, zum Beispiel als zölibatär lebende Schwester. Und wenn man dann so eine schöne Umgebung verlässt, dann merkt man manchmal, boah, die Singles, sind die eigentlich übrig geblieben oder was ist mit denen los? Und eine meiner Thesen ist, im Reich Gottes gibt es keine übrig gebliebenen. Das müssen nur alle wissen, sowohl die Singles als auch die Nicht-Singles. Also ein Netzwerk christlicher Singles, für das ich seit 2011 auch beruflich arbeite. Und ich habe dort hingelegt unsere Jahresprogramme von diesem Jahr. Oder wenn hier Singles sein sollten, könnte ja sein, dass hier ein paar Singles sind, sprechen Sie mich gerne noch an bis morgen Nachmittag. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, wir sind ja noch mitten in der Passion und wir haben uns in diesen Tagen mit verschiedenen Abschnitten der Passion beschäftigt und möchte mich gerne einem Abschnitt zuwenden, der zwar eigentlich mittendrin steht in der Leidensgeschichte, aber in der Passion so nicht vorkommt. Und was mich dabei bewegt, ist die Frage, Herr, was tragen wir zu deinem Leiden immer noch bei? Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen ausrichtest auf dich, auf dein Wort und das, was du für uns ganz persönlich bereit hast in unserer Situation, mit dem, wie wir leben, was wir leben. Herr, rede du zu uns. Amen. Ja, Gründonnerstag haben wir es gerade begangen, das Abendmahl. Und ich möchte mich gerne mit Ihnen noch einmal da hineinversetzen. Stellen Sie sich einmal vor, wir sind dabei. Passamahl, eins der höchsten Feste der Juden. Alle kommen zusammen. Eigentlich in ihren Familien, aber sie waren jetzt zusammen als Familie Jesu, als die geistliche Familie, die am Entstehen war. Und dann gibt es diese feste Liturgie, ich weiß nicht, wer das mal miterlebt hat von Ihnen, vielleicht in einer jüdisch-messianischen Gemeinde oder so, wie dann so auch der Kelch mehrmals rumgeht und das Brot und Boah, das ist so Gänsehautatmosphäre. Und plötzlich sagt Jesus, das ist mein Leib für euch gegeben. Wie klingt das? Und das ist mein Blut für euch vergossen. Boah, das geht doch durch und durch. Das ist Gemeinschaft in Hochformat. Das ist Gemeinschaft für Gänsehautmoment. Und wenn wir im Lukas-Evangelium diese Stelle lesen, im 22. Kapitel, dann ist das ganz spannend, wie unmittelbar danach uns Lukas berichtet, es erhob sich ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte gelten solle. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Gänsehautatmosphäre und dann das. Wer ist der Größte unter uns? Wie kann man nur? Und dann auch noch so offen, so direkt. Also ich meine, man kann es ja mal denken, man kann sich ja mal umschauen und mal gucken, wer ist hier die Größte? Wer ist die Schönste? Wer ist der Frömmste? Wer ist der Fleißigste? Das kann man ja mal denken. Aber sagen und darüber in Streit geraten, das geht doch gar nicht, oder? Wer ist der Größte? Ich liebe den Realismus der Bibel. Die Jünger fliegen vom Abendmahl nicht alle mit Heiligenschein irgendwo hin und sind die Heiligen. Nein, sie sind die, die darum streiten. Wer ist der Größte? Wie ist das unter uns? Natürlich, nein, nicht offen, wer käme schon da drauf? Aber doch mal so ein bisschen heimlich, sich so ein bisschen gut fühlen in dem, was ich geschafft habe. Also immerhin hatte ich es ja geschafft, zur Pfarrerin zu werden. Also das ist doch wenigstens was. Und ich empfinde das immer so ein bisschen als eine Gefährdung unserer Berufsgruppe, so ein bisschen zu denken, jetzt bin ich doch im Himmelreich bedeutsam. Und dann war mir ganz oft meine Aufenthalte im Schniewindhaus eine richtig gute Lehre. Weil ich hier Leute erlebt habe, total überqualifiziert beim Treppenkehren. Na hallo, das hätten die doch gar nicht nötig. Und für mich war das als junge Erwachsene immer so eine heilsame Lektion. So ein Ausrufezeichen, Fragezeichen. Astrid, wärst du auch bereit dazu? Naja. Wie ist das so bei Ihnen zu Hause in der Gemeinde? Also natürlich, Sie kommen alle aus heiligen Gemeinden, sicher. Aber wie ist das so, wenn es um den Küchendienst geht? Und da gibt es ja so die verschiedenen Schattierungen, ne? Nee, also Küche, das habe ich nicht nötig. Also das sollen mal die machen, die nichts anderes können. Oder aber Küche, das ist mein Revier. Hier bin ich doch die Beste. Und ohne mich werdet ihr sowieso aufgeschmissen. Also, ne, es gibt ja immer, eieiei, was gibt es da für Geschichten? Oder Musik. Ich bin in den letzten Jahren im Reisedienst ganz viel rumgekommen. Ich sage immer in allen möglichen und unmöglichen Gemeinden. Und dann gibt es ja Gemeinden, die haben nicht nur ein Musikteam, sondern 3 bis 5. Und da muss man doch auch rauskriegen, wer nun das Beste ist, oder? Und dann muss ich ehrlich sagen, war ich ab und zu froh, dass ich in der Prignitz die einzige Pfarrerin war, hatte so eine Unikumstelle. Das war zwar furchtbar, alleine für alles verantwortlich zu sein, aber es bewahrte mich vor der Konkurrenz, wer kann am besten predigen. Aber ab und zu habe ich mich gefragt, Astrid, was wäre, wenn plötzlich die Leute deine Predigten nicht mehr mögen? Wenn sie nicht mehr kommen würden, weil sie nicht mehr sagen würden, boah, Astrid, das ist so gut. Was würde das mit mir machen? Das hat mich echt umgetrieben. Und ich habe gedacht, boah, Herr, da will ich nicht dran hängen bleiben. Und da gibt es, die Küche, den Musikdienst, das Predigen. Ich weiß nicht, was es bei Ihnen in Ihrem Kontext noch so gibt. Und es gibt ja nicht nur die Gemeinde, ne? Es gibt ja auch das berufliche Umfeld. Und in wie vielen beruflichen Teams ist das ein Thema? Wie viel Mobbing hat da seine Ursache? Dass es darum geht, wer ist der Größte, Beste, Fleißigste? Boah, wie viel Kraft geht da verloren? Und dann schaut man so gerne von oben herab. Ich war echt irritiert, weil ich war jetzt sehr lange nicht hier und ich kannte noch so die Zeit, wo hier im Schniewendhaus man die Tische hatte und für die Bibelarbeit saß man dann da auf Augenhöhe. Und jetzt dachte ich, boah, jetzt komme ich hier so von oben herab. So, da bin ich wieder bei der Gefahr für unsere Berufsgruppe, ne? Aber von oben herab ist die eine Gefahr, aber von unten nach oben ist die andere Gefahr. Nämlich dieses, ich kleines Licht, ich kann das ja alles gar nicht. Also die da oben, die können das. Und das ist eigentlich dasselbe in grün, dieselbe Medaille, wir sind im Vergleichen. Und wir wären doch gerne besser. Aber weil wir das denn, das Vergleichen steckt so tief in uns drin, denke ich jetzt mal. Das Vergleichen, das wird uns ja schon mit der Muttermilch mitgegeben, weil mein Kleiner ist schon trocken, deiner auch. Mein Kleiner sagt schon, ja, was sagt der denn schon? Mama und Papa, da muss man doch Elektrizitätswerk oder so, ne? So, mein Kleiner, der läuft schon, meine Kleine spricht schon, ach, wie schön ist das denn alles? Und jetzt gibt es ja in den ersten Schulklassen keine Zensuren mehr. Kann man gut finden, ja, aber meine spielt schon Klavier und so. Es wird uns mitgegeben mit der Muttermilch. Ja, aber wir brauchen das doch auch, den Wettstreit. Wenn es den Wettstreit nicht mehr gibt, dann strengt sich doch keiner mehr an, oder? Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben bei den Fußballern. Also ich habe so ein bisschen eine Affinität zum Fußball, weil ich mal Präsidentin eines Fußballvereins war in der Prignitz. Und natürlich lebt Fußball wahnsinnig vom Wettstreit, ja klar. Und jetzt hat man aber gesagt, man will bei den Kleinen das nicht machen. Und man will, dass sie wissen, ich bin auch gut, auch wenn ich Angst vorm Ball habe und so. Also ich habe so ein bisschen da gesessen und habe mich an den Kopf gefasst und habe gedacht, wie wollen wir denn in 10, in 15, in 20 Jahren wieder Weltmeister werden, wenn alle nicht mehr im Wettstreit sind? Wir brauchen doch den Wettstreit. Warum haben die Deutschen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft im letzten Jahr keine einzige Medaille gehabt? Das war doch die Katastrophe schlechthin, oder? Also ich fand das schon ein bisschen. Und es liegt daran, keiner mag sich mehr anstrengen. So richtig, man muss sich doch mal anstrengen. Also ich will hier nicht falsch verstanden werden. Ich glaube schon, wir brauchen Wettstreit. Das ist gar nicht so schlecht. Aber es wird schlecht, wenn wir aus diesem Wettstreit unsere Identität nehmen und wenn wir aus dem, was wir können und was wir vielleicht sogar besser können als andere, sagen, boah, also wenn ich dann die Goldmedaille auch in der Kaufhalle, nee, Kaufhalle nicht, im Supermarkt, um mich mit mir rumtrage oder, ja, wir sind alle keine, oder ist jemand hier? Man täuscht sich ja manchmal, nicht? So. Ja, vielleicht sitzt ja hier jemand und war früher im Olympiakader. Also in unserem Netzwerk war das so, dass da mal eine vor mir stand und ja, die war Kanutin in der DDR-Olympiamannschaft. Also Überraschung. Könnte auch hier sein. Aber sie trug das auch nicht so vor sich her. Und ja, was können Sie gut? Was können Sie vielleicht sogar besser als andere? Da gibt es ja so eine Verwechslung, ne? Kommen wir nachher noch drauf. So eine Verwechslung, was eben nicht gemeint ist. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Vergleichen, bei diesem Streit, der daraus entsteht. Der hat so viele Facetten. Und vielleicht mögen Sie mal ein bisschen mitmachen. So, ich weiß ja nicht, ob das hier üblich ist, aber ich mag das gerne, auch so ein bisschen nicht nur so alleine zu sprechen. Dieser Streit, wo begegnet uns der? Ich habe jetzt Gemeinde gesagt, ich habe kurz das berufliche Umfeld erwähnt, den Sport, aber wo spüren wir den noch, diesen Streit? Wer ist der Beste, wer ist der Größte? Ja, in der Familie. Ja, wer ist der Schnellste, ne? Wer ist der Schnellste? Wer traut sich auch bei Rot noch über die Ampel zu fahren?
Welches Auto braucht am wenigsten Benzin?
Ja. Aber Autos, ne? So, das ist ja auch so ein Wettstreit, ne? Statussymbol. In der Nachbarschaft, wer hat das schönste Haus, wer hat den schönsten Zaun? Wer hat den schönsten Garten? Oder gibt es das alles nicht mehr? Manchmal kippt man ihn jetzt. Ja. Ja. In der Politik? Da denke ich mir, wie anstrengend muss das sein, ständig beweisen zu müssen, dass ich der Beste bin. Also ich habe so manchmal das Gefühl, boah, ey. Oder was mir noch einfällt, zwischen den Generationen. Ja, also das berührt mich immer schmerzlich, wenn ich so den Eindruck habe, die Jüngeren sagen sich, naja, die Älteren, die sollen nun mal. Und die Älteren sagen, naja, du musst noch ein bisschen was lernen. So. Also ich denke, das ist so ein Geflecht von überall. Und so ganz sind wir da, glaube ich, nicht so raus, wenn wir denn streiten. Und ich glaube, wir streiten vor allem deshalb, weil wir gar nicht wissen, wie groß wir sind, wie bedeutsam wir sind. Weil immerhin, also ich bin das Ebenbild Gottes. Ich bin durch Jesus Christus Kind Gottes. Ich bin Königin und Priesterin. Also ich habe ein bisschen was aufzuweisen. Sie auch? Wie schnell gerät das in Vergessenheit? Das Problem ist nicht das Großsein, sondern das Größer sein wollen. Oder sich als kleines Licht zu fühlen und gerne ein großes Licht, ein größeres Licht sein zu wollen. Wer ist der Größte? Ich frage mich, wie das auf Jesus gewirkt hat. Und das als Präludium seines Leidens. Bevor er nach Gethsemane geht, haben die Jünger nichts Besseres zu tun. Und manchmal frage ich mich, Leute, haben wir nichts Besseres zu tun? Als uns zu streiten. Und das eine ist die Größe und das andere ist das Recht haben. Das ist ja nun auch nicht ganz wenig verbreitet. Und es gibt ja immer was, wo man sich streiten kann, wer mehr Recht hat und wer am meisten Recht hat und wo es am richtigsten ist. Und da bin ich immer wieder erschrocken, wie wir Christen uns da so wenig unterscheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist's nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Wer möchte gern wie Jesus sein? Sind wir nicht dazu angetreten? Ja, wir wollen sein wie er. Wow! Und er ist wie ein Diener. Wie klingt das? Ein Diener. Und was für Bilder haben Sie vor Augen, wenn Sie dienen hören? Ich bin in einem Diakonissenhaus aufgewachsen. Und Diakonissen, Diakonie, ist ja Dienst, da steckt das drin. Und ich habe festgestellt, später habe ich auch in einem Diakonissenhaus als Krankenschwester gearbeitet. Und dann habe ich festgestellt, also diese Dienerinnen, die sind sehr verschieden. Da gab es die Strahlenden und die Fröhlichen und ich bin sehr froh, dass ich solche kennengelernt habe, aber da gab es auch die anderen, die wirklich im Dienst hart geworden sind, bitter geworden sind. Boah! Diener, Dienerin zu sein. Was für Bilder haben wir vor Augen? Und wer sind die Ersten, die sich melden? Früher war das ja hier im Schneewindhaus noch so, ne? Da ging es immer um den Abwasch. Aber das war immer tischweise, oder? Wie war denn das, ne? Das Fähnchen. Oh ja. Das ist ja noch relativ harmlos, Abwaschen. Aber ich weiß, drum gerissen habe ich mich, glaube ich, nicht. So. Oder in der Krankenschwesternausbildung, ne? Im ersten Ausbildungsjahr, naja, da war man dann im pflegerischen Vorjahr, da ging es ja eh nur ums Putzen und so um diese Sachen. Ich sehe einige nicken, die haben das auch erduldet, ja. Aber klar, man ist ja dann aufgestiegen. Und dann musste man ja nicht mehr dienen, dann durfte man schon was Vernünftiges machen, ne? Ja, wie ist das? Ja, und dann muss man ja auch mal feststellen, wer dient denn nun am meisten, ne? Da lauert doch der Wettstreit schon wieder vor der Tür. Ich diene doch hier am meisten, wenn die Gemeinde mich nicht hätte, dass ich hier immer wieder die Drecksarbeiten mache. Sieht denn das keiner? Ich opfer mich hier auf. Und dann habe ich es irgendwann geschmissen. Weißt du, Astrid, da habe ich gedacht, das habe ich nicht nötig. Wie oft höre ich solche Geschichten? Das muss ich mir nicht bieten lassen. Weißt du, ich bin doch hier nicht der Bombolo von allen. Und da lauert die Bitterkeit vor der Tür. Weil dienen, nee, so wie unsere Eltern, das lassen wir nicht mehr mit uns machen. Und dann haben wir so die Bilder von Älteren vor Augen. Und gerade so unter den Frommen gab es ja dann doch auch so eine Kultur vom Dienen. Ja, was war das eigentlich? Auch das war sehr vielschichtig, ganz sicher. Aber wo hat die Bitterkeit im Dienst ihre Wurzel? Oder aber, wo kommt es her, dass wir, die wir doch hören, Jesus, ich bin unter euch wieder ein Diener, dann doch sagen, nö, das habe ich nicht nötig, ich nicht. Freude am Dienen. Boah, ich erinnere mich noch, als ich in der Prignitz Pfarrerin war, und ich muss schon sagen, der Herr hat sich irgendwie für mich so ein Sonderprogramm ausgesucht und da war es wirklich gut und hilfreich, dass ich als junge Erwachsene so oft hier war und manches beobachtet habe. Das hat mich ganz tief geprägt. Und ich weiß noch, da so als Pfarrerin mit 6 Kirchen und keinen Leuten, die wirklich kommen wollten, und ich habe mir viel Mühe gegeben und dann hatte ich eine Praktikantin und ich stand mal wieder am Kopierer. Und dann sagte die zu mir, sag mal, wieso stehst du hier eigentlich am Kopierer? Das musst du doch nicht machen. Ich meine, es war ja kein anderer da, ne? Aber ich merkte, nee, ich stehe da fröhlich. Dachte ich, boah, wie schön ist denn das? Sie sagt mir gerade, das hättest du doch nicht nötig. Und ich sage gerade, nö, gehört doch dazu. Alles inklusive. Und dann kam ein Team und dann erlebten wir in der Gemeinde viele aufregende und schöne und gute Sachen. Und man könnte sagen, ich war dann eine erfolgreiche Pfarrerin. Das war doch was. Und dann fragte ich den Herrn, Nachdem ich über 16 Jahre in diesem Gemeindedienst war, Herr, wollen wir beide hier zusammen alt werden oder hast du noch was anderes vor? Und ich konnte damals eine Auszeit nehmen und das Ergebnis war, dass ich tatsächlich mit meinem Herrn weiterzog nach Berlin und ich wurde Gefängnispfarrerin. Und dann war ich da und dachte, boah, jetzt bist du wieder unten angekommen. Plötzlich musste ich wieder selbst die Stühle tragen. Plötzlich musste ich wieder selbst den Kaffee kochen oder dem Gefangenen erklären, wie er das jetzt gut machen kann. Und dann kamen da so 5 Männer angeschlurft und ich dachte, wie gut, dass ich das nicht vergesse. Jesus sagt, ich bin wie ein Diener. Das ist eine Würde. Und die wäre mir fast verloren gegangen. Diese Würde. Und da gibt es immer wieder Situationen, wo ich mich dann dran freue. Weil ich sage, ja, ich will das tief in meinem Herzen bewahren, dass ich nicht zum Dienen verurteilt bin, sondern zum Dienen freigesetzt bin. Das ist was ganz anderes. Aber wo kommt das her? Weil ich kenne ja so viele Leute, die mühen sich ab, die dienen, bis sie keine Lust mehr haben, bis sie frustriert sind, bis sie es schmeißen. Wie geht das? Jesus, wie geht das? Dienen, ohne krank zu werden. Wie geht das? Und da möchte ich mit Ihnen in einen anderen Abschnitt aus der Passion schauen, der in diesen Tagen auch schon gelesen wurde. Und ich sehe da eben so einen tiefen Zusammenhang zwischen dem Leiden Jesu und unserem Leben und dem, was er uns an Freiheit schenken möchte. In Johannes 13 lesen wir, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott gingen, da stand er auf vom Mahl, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Das Geheimnis des Dieners Jesu, der hier den Dienst des Sklaven übernimmt. Jesus wusste, wer er ist. Er wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte. Er wusste, woher er kam, dass er von Gott gekommen war. Und er wusste, wohin er ging, dass er zu Gott ging. Johannes 13, Vers 3. Aus meiner Sicht das Geheimnis des Dieners Jesu und ich glaube auch das Geheimnis unserer Freisetzung zum Dienst. Wissen, wer wir sind, wissen, woher wir kommen, wissen, wohin wir gehen. Jesus, woher kam er? Aus einer unehelichen Beziehung, in einem Stall geboren, ein Flüchtling. Na hallo? Handwerkerkind. Woher kommst du? Vielleicht auch unehelich? Oder aus einer schlechten Familie? Oder du trägst einen Makel vielleicht schon seit deiner Kindheit mit dir umher? woher kommen wir? Also ich komme ja wenigstens aus einer Pfarrersfamilie. Na. Stiftsprobst, das gab es nicht so oft, war mein Vater. Ja, aber in der DDR kam ich ja nun doch irgendwie von unten, ne? So. Weil nicht von der Arbeiter- und Bauernklasse. Das war ja schon, waren ja doch ein bisschen verkehrte Verhältnisse. Da kam man eigentlich, wenn man aus so einem Elternhaus kam von unten und dann noch Christen, ne, das sind ja die aus dem Mittelalter, die übrig gebliebenen. Naja, es hat sich dann alles ganz anders erwiesen. Aber ich möchte auch nicht auf überzeugte Kommunisten von oben herabschauen. Ich hatte da mal eine Schlüsselbegegnung mit einer 29-Jährigen, kurz nach der Friedlichen Revolution, Berufsschullehrerin, die bei mir an der Tür stand und mich fragte, ob ich in ihrer Berufsschulgruppe Klasse unterrichten könnte, was die Christen glauben. Und wir kamen miteinander ins Gespräch und ich merkte, diese junge Frau, die dann Mitglied der PDS war, sie hatte überhaupt gar keine Chance, was anderes kennenzulernen. Sie war aufgewachsen in einem kommunistischen Elternhaus, nahe der Berliner Mauer. Ich weiß nicht mehr genau, ob die Eltern beide Lehrer waren oder der Vater Offizier, die Brüder waren Offizier geworden, also aus einem geschlossenen System. Sie hatte überhaupt gar keine Chance und es lag mir ferne, von oben herab auf sie zu schauen und zu sagen, siehst du, jetzt kapierst du es endlich, wir Christen sind doch die Sieger. Es tat mir so leid. Diese junge Frau, die merkte, ihr ganzes Fundament, auf dem sie Zeit ihres Lebens fest zu stehen meinte, war zusammengebrochen. Ich habe gedacht, wie wäre das, wenn mein Fundament zusammengebrochen wäre? Wenn mir tatsächlich jemand hätte beweisen können, dass der christliche Glaube nur ein Kartenhaus ist. So eine Siegermentalität. Wer ist der Größte? Kämpfen wir nicht auch da oft darum? Wir Christen werden es euch zeigen. Jesus ist ein Diener. Woher kommen wir? Was tragen Sie mit sich herum, woher Sie kommen? Was steckt da tief in uns drin? Oder steckt ganz tief in uns drin? Ja. Die aber Jesus Christus angenommen haben, denen gab er Macht, ein Kind Gottes zu sein. Ha, Königskind. Auserwählte des Allerhöchsten. Das ist was. Wir kommen aus dem Herzen Gottes. Ob Sie es glauben oder nicht. Können Sie das glauben? Ein Gedanke Gottes? Ist dieses schöne Lied, du bist der Clou, ne? Wird Kindern so gerne beim Geburtstag gesungen. Und ich denke, wir Erwachsenen sollten das auch mal wieder ergreifen. Ich bin der Clou, Sie auch. Ah, das ist doch Hochmut. Achtung, Achtung. Demut heißt nicht, von mir schlecht zu denken, mich klein zu machen. Demut heißt nicht, mich selbstständig niederzumachen. Das ist eine falsch verstandene Demut. Hochmut ist, wenn ich mich größer machen will, als ich bin und den anderen niedrig mache, von oben herab. Das ist der Irrtum. Aber ich glaube, wir müssen ganz tief verinnerlichen, dass wir groß sind, bedeutsam sind, weil dann müssen wir nicht mehr darum kämpfen. Wenn ich weiß, welche Würde Gott mir gegeben hat, muss ich sie nicht mehr im Wettstreit mit anderen mir erkämpfen. Demut heißt nicht, dass ich denke, ich bin nichts. Nichts wert, nichts. Demut heißt, der andere ist groß. Der andere ist groß, wie ich auch. Wir beide. Wir müssen nicht streiten, nicht kämpfen. Und wohin gehen wir? kommen aus dem Herzen Gottes. Und wohin gehen wir? Zum Herzen Gottes. Wissen wir das? Oder wie sehr steckt es in uns? Am Ende komme ich in den Sarg, in eine Urne, in ein Loch. Was soll's? Wer zu Jesus gehört, geht in die himmlische Herrlichkeit. Wow, die himmlische Herrlichkeit. Bereiten wir uns darauf vor, indem wir Jesus ähnlich werden. Wenn wir die Würde unserer Zukunft ergreifen, wird das unsere Gegenwart verändern. Es gibt die Geschichte einer Frau, die obdachlos durch eine Stadt irrte. Viele kannten sie und sie hatte immer eine Plastiktüte bei sich. Diese Plastiktüte. Viele kannten die Frau mit der Plastiktüte. Und eines Tages starb sie irgendwo und Menschen fanden sie. Diese Frau und ihre Plastiktüte. Und sie packten diese Plastiktüte auf und konnten es nicht fassen. In dieser Plastiktüte war eine Erburkunde, ein Erbschein über ein Riesenvermögen. Aber diese Frau hatte es nicht lesen können. Sie wusste nicht, welchen Schatz sie da mit sich umherträgt. Deshalb hat sie weit, weit unter dem gelebt, sich irgendwie durch die Existenz gekämpft, was eigentlich ihr Leben hätte ausmachen können. Wenn sie gewusst hätte, welchen Schatz sie da mit sich trägt, sie hätte ganz anders leben können. Wenn wir wissen, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen, dann können wir ganz anders leben. Dann können wir anders leben und dann können wir dienen. Ohne Frust und ohne Bitterkeit. Das ist das Geheimnis Jesu, der als Diener gelebt hat, als Diener unterwegs war und von dem es dann heißt, da stand er auf vom Mahl, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Goss Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Kleider machen Leute und Jesus legt sein Obergewand ab. Das war was Edles, was er trug oder auch nicht, aber von oben bis unten gewirkt. So haben wir es nochmal gehört. Was tragen wir so um uns? Worin hüllen wir uns ein? Was gibt uns Würde und Schutz, Kleidung, äußere Kleidung, aber es gibt ja auch so das Innere, so die Würde unseres Amtes, unseres Berufes, unseres Status, unseres Titels. All das, was uns eben doch etwas nach außen hin Besonderes sein lässt. Jesus legt diese äußere Hülle ab. Das ist ja das, was er schon gemacht hat, als er vom Himmel herabstieg und Mensch wurde. Er hielt es nicht, so schreibt es Paulus im Philipperbrief, als einen Raub, dass er göttlich war. Das hielt er nicht fest. Er legte es schon ab, als er Mensch wurde. Und hier noch einmal legt er es ab. Am Kreuz hängt er ohne jeglichen Schutz, ohne jegliche Würde. Er legt es ab als der, der dient bis zum Tod. Und hier kniet er sich bei den Jüngern hin und tut den Sklavendienst. Er kann es, weil er weiß, dass Gott ihm alles in die Hände gegeben hat, weil er weiß, woher er kommt und wohin er geht. Und deshalb möchte ich nicht in einem Appell enden. Leute, jetzt geht los und dient. Dient bis zum Umfallen. Dient, bis ihr wisst, ich bin der, der am meisten dient. Ich bin die größte Dienerin. Nein. Und es ist ja auch die Frage mit der Fußwaschung. Es gibt ja Kirchengemeinden, wir haben das auch schon in Gottesdiensten gemacht. Und ich denke, es ist eine kostbare Übung, die Füße zu waschen. Aber ich glaube, dass darin eigentlich nicht der tiefste Sinn steckt. Außerdem, wer es mal gemacht hat, weiß, es fällt eigentlich schwerer, mir die Füße waschen zu lassen, als sie zu waschen. Das ist ein ganz interessantes Ding. Also der Petrus, der ist gar nicht so fern von uns. Ich kann ihn gut verstehen. Ja, der ja dann sagt, oh nee, nicht, sondern dann und so. Ne? Ich glaube eigentlich nicht, dass es Jesus um das liturgische Geschehen der Fußwaschung am grünen Donnerstag geht, sondern ich glaube, dass es darum geht, etwas zu tun, was ich nicht nötig hätte. Weil das ist es, er macht den Sklavendienst. Und ich weiß nicht, was das heute für uns wäre. So, also einem anderen etwas tun, wo ich vielleicht auch weiß, das tut ihr oder das tut ihm richtig gut. Jemandem was tun, wo ich weiß, boah, also ich wüsste immer sofort, was das wäre, wenn mir jemand was Gutes, oh, könntest du mal mein Auto waschen? Oh, aber so richtig, also durch die Autowäsche kann ich selber fahren, ja, aber so. Vielleicht haben wir Menschen vor Augen, wo wir wüssten, denen könnten wir was Gutes tun. Und vielleicht haben wir richtig Lust, das zu tun. Aber nicht, weil wir es tun müssen. Wissen, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wie kommen wir dahin, das nicht wieder zu vergessen? Hast du den Eindruck, wenn wir hier so sitzen und sie schauen mich an? Doch, manche sitzen hier, die wissen das. Manche wissen das jetzt, weil es ihnen gerade wieder gesagt wird. Und manche wissen es vielleicht auch noch am Osterdienstag. Aber wie kommen wir dahin, dass das so tief in uns sitzt, dass wir auch kurz vor Weihnachten noch dienen? Ich glaube, dass unser innerer Mensch ernährt werden muss mit der Wahrheit. Der Wahrheit über Gott und mit der Wahrheit über uns selbst. Und die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über uns selbst empfangen wir in der Schrift. Und dann ist es ja so, dass manche Leute dann schon so viel mit der Muttermilch aufgesaugt haben, dass das irgendwie immer so vorbeirauscht. Und man hasst es wieder vergessen. Und dann braucht es so gewisse Widerhaken. Und für mich ist das manchmal eine Hilfe, der Schrift einen Widerhaken zu geben, wenn ich Abschnitte in der Ich-Form lese. Und für mich ein Text, der mir unsagbar hilft, dies tief in mir zu begreifen, wer ich bin, woher ich komme, wohin ich gehe, den finde ich im Epheserbrief. Und ich glaube, dass es wichtig ist, unseren inneren Menschen zu ernähren mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit über uns, dass es in uns aufgenommen wird wie Nahrung. Und das ist ja dann das Geheimnis, ne? Wie so der Verdauungstrakt funktioniert. Man nimmt es auf und dann wird es ja im Verdauungsprozess verstoffwechselt, bis das meiste körpereigene Substanz wird. Und was dazu nicht geeignet ist, wird ausgeschieden. Aber es kommt darauf an, dass das, was wir in uns aufnehmen, körpereigene Substanz wird. Und ich glaube, das ist das, was das Wort Gottes in uns werden will. Dass es körpereigene Substanz wird. Dann muss ich nicht mehr angestrengt dran denken, sondern dann ist es in mir. Und ich möchte Sie ermutigen, aus Epheser 1 einige Verse, die ich jetzt lesen werde, und Sie haben ja auch eine Bibel, und dann nehmen Sie sich das einfach nochmal vor, im Nachhinein, ab Vers 3 bis 14, ich lese jetzt nicht alles, sondern nur so einige Kernverse, in der Ich-Form, damit wir es für uns ergreifen, wer wir sind, wozu wir da sind, was Gottes Gedanken über uns sind. Preis und Dank sei Gott dem Vater, dem Gott und Vater meines Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er mir Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt schuf, hat er mich vor Augen gehabt als Menschen, der zu Christus gehört. In Christus hat er mich schon damals erwählt. Aus Liebe hat er mich dazu bestimmt, sein Kind zu werden. Durch Jesu Blut bin ich erlöst. Meine ganze Schuld ist mir vergeben. So zeigte Gott mir den Reichtum seiner Gnade. In seiner überströmenden Güte schenkt er mir Einsicht und lässt mich seine Wege erkennen. Durch Jesus Christus habe ich Anteil bekommen am künftigen Heil. Ein Lobpreis seiner Herrlichkeit soll ich sein, wie ich durch Christus von Hoffnung erfüllt bin. Und damit Sie nicht denken, boah, die hat's gut, möchte ich gerne diese Verse mit Ihnen zusammen nochmal sprechen. Und das kriegen wir hin, ohne dass Sie es vor Augen haben, indem ich immer einen ganz kurzen Satz oder Halbsatz sage und Sie sprechen das mal nach, sofern es in Ihrem Herzen Glauben findet. Also ich möchte Sie nicht verführen, irgendwas zu sagen, wo Sie sagen, nee, das kann ich nicht sagen. Weil es kann ja sein, dass in Ihrem Herzen der Eindruck über das, wo Sie herkommen, noch so tief sitzt, dass Sie es wirklich noch nicht glauben können. Oder es kann sein, dass Ihnen die Hoffnung auf die Herrlichkeit in der Ewigkeit so fremd ist. Und dann sage ich, ja, wir sind ja hier in einem Seelsorgeheim. Dann würde ich sagen, ja, das ist jetzt aber genau die Gelegenheit zu sagen, boah, da suche ich nochmal ein Gespräch. Weil ich möchte frei werden. Ich möchte frei werden zum Dienst. Ich möchte wissen, woher ich komme. Weil das gilt ja nicht nur für die Astrid Eichler, sondern das gilt ja für Sie als Geliebte Gottes, na, aber allemal genauso. Sie sind ein Gedanke Gottes. Und wenn Sie jetzt merken, boah, das, dann würde ich sagen, dann lohnt es sich, das Gespräch zu suchen, das Gebet mit jemandem zu suchen oder nochmal in die Kapelle zu gehen und zu sagen, Herr, überzeuge mich davon, dass auch ich von dir komme und zu dir gehe. Überzeuge mich davon, dass ich weiß, wer ich bin. Aber jetzt, im Maß dessen, was Sie glauben können oder wo Sie sagen, ich fange jetzt einfach mal an zu glauben. Ich ergreife das jetzt einfach mal. Ist ja auch eine Entscheidung. Und jetzt spreche ich es mal aus. Der Glaube kommt aus dem Hören, steht im Römerbrief. Und manchmal ist es gut, das Wort Gottes zu hören, das wir selbst aussprechen. Auch das ernährt unseren Glauben, wenn wir es selbst aussprechen. Preis und Dank sei Gott dem Vater. Dem Gott und Vater meines Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er mir Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Denn durch Christus hat er mir Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt schuf, hat er mich vor Augen gehabt als Menschen, der zu Christus gehört. In Christus hat er mich schon damals erwählt.
In Christus hat er mich schon damals erwählt.
Aus Liebe hat er mich dazu bestimmt, sein Kind zu sein.
Aus Liebe hat er mich dazu bestimmt, sein Kind zu sein.
Durch Jesu Blut bin ich erlöst. Meine ganze Schuld ist mir vergeben. So zeigte Gott mir den Reichtum seiner Gnade. In seiner überströmenden Güte schenkt er mir Einsicht. Und lässt mich seine Wege erkennen. Durch Jesus Christus habe ich Anteil bekommen am künftigen Heil. Ein Lobpreis seiner Herrlichkeit soll ich sein. Die ich durch Christus von Hoffnung erfüllt bin. Und dafür danke ich dir, Herr unser Gott, dass das die Wahrheit ist über unserem Leben. Und ich bete für jeden von uns, dass wir das ergreifen können. Dass wir tief in uns ergreifen, wir kommen aus deinem Herzen und wir gehen an dein Herz. Dass wir tief in uns ergreifen, wir sind Kinder Gottes, Kinder des Allerhöchsten. Und dass wir dadurch freigesetzt werden zum Dienst, so wie du gedient hast als Sklave deinen Jüngern, so wie du uns allen gedient hast in deinem Sterben, damit wir frei sind, dir zu dienen. Danke, Herr, für diese Freiheit deiner Kinder. Amen. Einen guten Tag.